Ihr Lieben, heute der zweite spannende Teil über das Thema innere Arbeit in Verbindung mit dem Hoffmann-Prozess mit der wunderbaren Daria Markin. Ich freue mich mit euch auf den zweiten Teil.
Und jetzt bist du ja den Weg gegangen, ein zweites Institut zu gründen. Du hast ja, es gibt ja Deutschland, also es gibt in sehr vielen Ländern Institute. In Deutschland leitet das die Elke Menzel. Du leitest das zusammen mit Holger in Österreich und dann habt ihr ja den Sprung gemacht zu sagen, weil du ja auch Russin bist, nehme ich an, ist die Verbindung, lass uns ein weiteres Institut gründen in Russland. Da gab es ja damals noch keins.
Das ist andersrum geschehen.
Okay, mach du.
Wir hatten zuerst das Institut in Russland aufgemacht.
Okay.
Wir waren, eine Freundin von uns, Katrin Reuter, leitet das französische Hofmann-Institut und sie lebt auch in Freiburg. Und sie organisierte eine Reise für Claudio Naranjo. Naranjo, ich weiß gar nicht, wie man auf
wahrscheinlich Naranjo, Naranjo wegen J. Die was ist, vielleicht erklär mal kurz, wer das ist.
Claudio Naranjo ist ein chilenischer Psychiater und Psychotherapeut und ist der Begründer, Entwickler vom Programm SAT, was auch in der ganzen Welt verbreitet ist. Und Naranjo und Bob Hoffmann waren enge Freunde.
Mhm. Und Bob Hoffmann ist der Begründer des sogenannten Hoffmann-Prozesses.
Genau, derjenige, der Ideengeber für den Hoffmann-Prozess. Und sie waren lebenlang befreundet und wollten beide immer ihre Arbeit nach Russland bringen. Bob Hoffmann ist gebürtiger, also was heißt, der ist ethnisch ukrainischer Jude und seine Eltern sind nach Europa emigriert und er ist selbst in Amerika. Er ist in Amerika geboren worden, aber er sprach öfters wohl darüber, dass dieses Land, Russland, diese Arbeit, den Hoffmann-Prozess oder damals hieß er noch Quadrinity-Prozess, braucht. Und nun war jetzt diese Reise von Claudio Naranjo nach St. Petersburg mit die erste in seinem Leben mit einer Reihe von Vorträgen und Seminaren. Und ich hatte das Glück, das ein Stück weit organisatorisch mit begleiten zu dürfen. Ich war einfach beim Übersetzen von irgendwelchen E-Mails und so weiter. Und da fuhren wir, also ich musste Naranjo von Punkt A zu Punkt B mit einem Taxi bringen und er hielt an. Und wir stiegen aus und wir standen am Neva-Fluss und er guckte so in die Ferne und sagte, ja, Dostojewski-Stadt und tralala. Und dann sagte er, ich und Bob, wir wollten immer hierher. Ich habe es geschafft. Mhm. Und Bob nicht, weil Bob Hoffmann ist 1997 gestorben. Mhm. Und in diesem Moment dachte ich so, wart mal ab. Ich kam zurück nach Deutschland, wir saßen dann, Holger und ich, und haben darüber gesprochen. Und ich sagte, in Russland gibt es doch keine Lizenz, da gibt es diese Arbeit nicht. Und sehr viele mir nahe Menschen, meine Freunde, meine Familie, ich wünsche so sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, auch für Menschen, die Fremdsprachen nicht sprechen, durch diese Arbeit gehen. Weil ich habe dann nicht gedacht, dieses Land braucht das, sondern ich dachte erstmal klein. Ich kenne Leute und ich wünsche ihnen sehr, dass sie den Weg gehen.
Das ist ja auch so ein Spezifik. Ich kenne keinen Teilnehmer. Ich habe ja einen eigenen Verein gegründet, zusammen mit Carine Mutatio, den der Thomas Köhler jetzt leitet, um diese Arbeit in die Welt zu bringen und zu unterstützen. Ich kenne keinen Teilnehmer, der sich nicht auch wünscht, dass andere den Prozess machen. Also das ist ja so eine Liebesdusche, so ein Liebesgeschenk, dass man sagt, wenn ich den gemacht habe, ja, der ist, ich nenne es jetzt mal tough oder hart oder intensiv oder schmerzhaft, aber der ist auch gleichzeitig so heilsam, so gewinnbringend, dass man sofort denkt, oh, das wünsche ich anderen auch.
Ja.
Und dadurch natürlich auch anderen Ländern.
Ja.
Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr den unabhängig von der politischen Situation, das ist ja, wie es ist, aber es gab ja in Russland davor und es wird auch irgendwie in Russland irgendwie in einer anderen Form geben. Es braucht ja diese Arbeit. Und das hat ja nichts mit Ländern und Regierungen zu tun, sondern was mit Menschen.
Ja.
Und dann habt ihr in Russland ein Hoffmann-Institut gegründet.
Und dann haben wir gedacht, wir probieren das mal. Mhm. Aber probieren geht nicht mit dem Hoffmann-Prozess, weil drumherum ist einfach so viel. Mhm. Und entweder sagst du so, ich starte jetzt, Und wenn ich scheitere, dann scheitere ich. Ich habe keine Angst vor Scheitern. Aber ich gebe mich hin und wir legen los. Hm. Und loslegen bedeutet, die Vorbereitungsunterlagen übersetzen, alle Texte, inhaltliche Texte, Tagebücher. Der Hoffmann-Prozess hat ja sehr viele Inhalte, die gesprochen werden, Visualisierung. Das heißt, die Gruppe sitzt mit geschlossenen Augen und der Trainer gibt einen Kontext, ein Konstrukt. Und die Teilnehmer füllen diese Konstrukte mit eigenen Bildern. Und diese ganzen Texte, die mussten übersetzt werden, beziehungsweise angepasst werden, weil auf Russisch, andere Sprache, nicht nur, sondern auch, man hat andere Assoziationen.
Wenn und das du weiß ich doch aus meinem, den ich ja in Deutschland gemacht habe. Da hat der Holger dir ja immer gesprochen. Und anschließend habe ich mir die CD gekauft von ihm. Und ich mache ja noch einmal im Jahr noch die alte CD mit Holger.
Ja, ja. Ne,
die
Reise
des Lebens oder der Fluss des Lebens.
Lebensfluss.
Lebensfluss, ja, ja. Und der Holger hat ja eine Sprache, die ist ja gesegnet. Also das ist ja, der kommt ja so tief. So, dann habt ihr jetzt Russel aufgebaut und ihr betreibt das weiterhin. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Wir sind da seit 10 Jahren. Mhm. Vor 10 Jahren haben wir gestartet.
Wo in Russland macht ihr das?
Bei Moskau.
Bei Moskau.
Momentan sind wir bei Moskau. Jetzt müssen wir uns öffnen, weil wir suchen nach einem neuen Seminarhotel. Und erste Jahre waren schwierig, weil keiner kannte uns. Ich war am Organisieren und Machen und Marketing aufbauen und Wege und gucken, wie wir Menschen erreichen können, wie wir nicht nur Logistik und Inhalte, sondern wie wir auch diese ganzen Vertriebswege machen. Das ist ja auch, du musst ihn ja auch verkaufen. Das ist ja nicht nur, dass du tolle Arbeit leistest. Du musst ja so machen, dass die Menschen darüber erfahren, dass du diese Arbeit machst.
Was kostet der jetzt aktuell auch in Österreich? Ich weiß gar nicht, wie sind die Preise? Können wir die sagen? Oder ist das vertraulich?
Das ist überhaupt kein Geheimnis. Der kostet jetzt 3.150 Euro.
3.150?
Genau, plus Unterkunft.
Plus Unterkunft, ja.
Und in Russland haben wir den etwas günstiger gestaltet, weil unsere Idee war, dass die Kaufkapazitäten von Menschen viel geringer sind.
Ja.
Und wir wollen nicht nur die dünne Schicht der Reichen ansprechen,
absolut,
sondern auch andere, die das sehr wohl brauchen.
Ja.
Und so ist der Prozess in Russland günstiger.
Wenn du jetzt beim Zuhören denkst, boah, ey, 3.150 plus Seminarkosten, ist das ein Haufen Holz? Ja, das mag viel Geld für dich sein oder überhaupt viel Geld sein. Aber ich kenne aus meinem Leben keine bessere Investition, die ich in mich selbst getätigt habe und sage, die ist es dermaßen wert. Also wenn du es irgendwie kannst, mach es, du wirst mich danach besser verstehen. Und wenn du es nicht kannst, würde ich gerne mal ganz kurz Werbung für Mutatio machen. Aus dieser Erfahrung, dass wir den Prozess gemacht haben, haben Karin und ich einen Verein gegründet. Der wird jetzt mittlerweile von Thomas Köhler in Mannheim geleitet. Vielen Dank auch für deine Arbeit, Thomas. Und der unterstützt, dass Teilnehmer, die das Geld nicht haben, einen Zuschuss zu diesem Prozess kriegen. Aber wie auch immer du es hinkriegst, mach den Prozess. Also ich kann das immer nur sagen, das ist gelebte Friedensarbeit, das ist Versöhnungsarbeit. Ich auch manchmal begleiten mir ja junge Paare, habe ich jetzt wieder ein paar gesagt, macht's, bevor ihr heiratet. Weil ihr einfach nochmal reifer daran geht, macht's, bevor ihr Eltern werdet. Es macht euch zu besseren Menschen, es macht euch zu besseren Eltern. Also ich kann da nur, wir werden nachher nochmal einen Werbeblock haben, wo du nochmal erzählst, wie man da hinkommen kann. Aber ich will da selber nochmal verdeutlichen und guck, wo du es machen willst. Es gibt es auf so vielen Plätzen in Europa. Aus meiner Sicht ist es immer gut, wenn du sprachlich zurechtkommst. Für Deutsche ist das Deutschland und Österreich. Wenn du Engländer bist, ist es, glaube ich, echt sinnvoll, das in deiner Natursprache, also Muttersprache zu machen. Du gehst so tief in die Emotionen drin. Deswegen freue ich mich auch, dass die russischen Kollegen Chancen haben, einfach in ihrer eigenen Sprache das zu machen, weil du einfach in deiner eigenen Sprache am meisten beheimatet bist. Ich würde jetzt, guck mal, wenn es noch was gibt, was wir zum Hoffmann-Prozess sagen würden. Sonst würde ich gerne mal überhaupt wechseln auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Gibt es noch was, bevor wir wechseln, was dir ganz wichtig ist zu dem Thema Hoffmann, Russland, Österreich?
Während du jetzt gerade gesprochen hast, fiel mir dieses Wort Friedensarbeit in den Sinn. Und ich glaube, das ist eines der größten Motivationen, die Arbeit auch jetzt gerade in der aktuellen Situation in Russland weiterzumachen. Obwohl die Wege dahin extrem erschwert sind. Obwohl viele Menschen aus dem Land geflohen sind oder nicht nach Russland kommen können, wie jetzt die ukrainische Staatsbürger. oder andere, die nicht können oder nicht wollen. Trotzdem glaube ich, dass der Prozess Menschen, Herzen verbindet, unabhängig davon, ob sie reich oder arm sind, ob sie Ukrainer, Russen, Amerikaner oder Chinesen sind. Da wird etwas angesprochen, was keine Definition über das Äußere hat, sondern wo wir alle auf einer Ebene einfach nur Menschen sind und unsere Eltern hatten. Und für mich ist Hoffmann-Prozess in Russland eine wahre Friedensarbeit. Da kann ich Geschichten um Geschichten erzählen von Begegnungen, von Menschen, die im Äußeren vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern aufeinander geschossen haben. Und
wie du magst, erzähl ruhig eine Geschichte. Ich meine, das ist, verkörpert manchmal noch mal deutlicher, was wir meinen, wenn wir das einfach an einer nachvollziehbaren Geschichte deutlich machen. Du hast mir ja mal was, ich glaube, vor einem Jahr haben wir mal telefoniert. Und da hattest du mir auch schon eine Geschichte erzählt, sogar von ehemaligen Feinden.
Genau. Also kann ich gerne erzählen.
Wenn du möchtest,
ich finde,
gerne.
Das ist eine der berührendsten Geschichten, die ich da erlebte. Seit dem Kriegsbeginn haben wir angefangen, Prozesse auf Russisch auch in Österreich durchzuführen, damit die Ukrainer und die Immigranten dahin kommen können. Und seit neuestem auch in der Türkei. Wir haben einen dritten Standort aufgemacht, damit die Russen ohne Visum auch ausreisen können und die Menschen aus Europa dahin kommen können. Und das war ein Prozess in Österreich auf Russisch. Da saßen in einer Gruppe wilde Mischung an Menschen, die emigriert sind, geflohen sind, an Menschen, die als Offiziere, also einer als Offizier im Krieg war, und desertiert hat, ein Deserteur.
Also der war russischer Offizier.
Der war ein russischer Offizier.
Und ist desertiert.
Ist desertiert, genau, der ist geflohen. Und lebte unter falschem Namen, mit falschem Pass und so weiter. Und neben ihm in der Gruppe saß eine Ukrainerin, deren Mann aktuell im Krieg weiterkämpft, also auf der anderen Seite. Und etliche andere, aber im Fokus sind jetzt diese zwei. Im Prozess gibt es ein Part, da sprechen wir über Scham und Schuld. Und das ist eine sehr tiefe Erfahrung. Da öffnet man sich. Keiner ist gezwungen, irgendwas zu sagen, aber das ist ein Feld, in dem ich eingeladen bin, alte Schuld, die mich belastet, loszuwerden oder auszusprechen und dadurch auch mich zu erleichtern. Und da standen wir ums Feuer und der Offizier, der ehemalige Offizier, sagte in Stille, sagte dann, übergebe dem Feuer meine Scham dafür, in diesem Krieg beigewirkt, mitgewirkt zu haben und Menschen getötet zu haben. Bis dahin wusste keiner, dass er Offizier war. Und die Ukrainerin stand neben ihm. Und ich fühlte, ich stand dann auch in der Nähe und ich fühlte, wie ihr ganzer Körper hart wird und wie sie zusammenfährt. Und dann ging es weiter und dann kehrten wir zurück in den Raum und danach, nach diesem Feuerritual, malen wir. Da liegen Menschen auf dem Boden und malen ihre Mandalas oder ihre Zeichnungen. Und dann legte sie sich neben ihn auf den Bauch, hat ihre Zeichnung neben ihn gelegt und hat seine Hand genommen. Und wir mussten weinen. Das war ein sehr berührender Moment. Und solche Momente gibt es viele. Und in diesen Momenten denke ich, ich weiß, warum wir diese Arbeit machen. Ich weiß, für was wir das machen.
Ja. Das glaube ich auch, dass das echte Friedensarbeit ist. Und an diesem Beispiel, Versöhnung beginnt ja immer unter den Menschen. Also was Regierungen tun, tun Regierungen. Aber den eigenen Frieden zu finden, ja, wow. Da ist immer in so einem Gespräch nicht leicht, den Schwenk zu finden. Und dennoch, lass uns den finden. Ich glaube ja, dass Hoffmann ist ja ein Teil der Möglichkeit, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und du bist ja Expertin drin. Kannst du nochmal aus deiner Perspektive jetzt vielleicht, warum das gerade es ist für beide Geschlechter ja wichtig, Männer wie Frauen, aber es ist ja überwiegend ein Männer-Podcast. Warum ist es denn für uns Männer so wichtig, das Thema Persönlichkeitsentwicklung in unser Leben einzuladen? Wir kommen ja auch sonst zurecht, ne? Es ist ja nicht so, dass Männer unfähig sind, im Leben zurechtzukommen. Die gab es schon seit Hunderten von Jahren, haben die Kriege geführt und haben Familien und machen ihren Job. Warum sollen wir uns denn überhaupt mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen?
Naja, wir haben ja darüber ein bisschen schon gesprochen, weil viele, vielleicht die meisten von uns, leben unbewusst in dem Schema, was irgendwie wir uns aufgebaut haben. Und wie das Wort schon sagt, Persönlichkeitsentwicklung, jeder von uns hat eine Persönlichkeit, hat eine Identifikation und die ist zum größten Teil unbewusst. Und wir verändern uns ja permanent. Wir altern, wir passen uns, wir adaptieren uns an die Veränderungen, die um uns herum passieren. Die Frage ist nur, geschieht mir das?
Super.
Oder gebe ich dem eine Richtung?
Ja.
Und ja, das ist der Punkt, warum Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, wichtig ist, unabhängig von dem Geschlecht, weil ich in die Selbstwirksamkeit darin komme.
Was heißt das denn? Ich teile das komplett, ich will es nur erläutern. Was heißt das? Selbstwirksamkeit?
Mein Leben geschieht mir nicht, sondern ich lebe proaktiv. Das, was ich lebe. Natürlich habe ich meine Gedanken, meine Emotionen, ich habe irgendwie automatische Verhaltensweisen. Und trotzdem, es ist doch so, dass ich öfters kleinere und größere Entscheidungen treffe. Ich kann hinterfragen, aus welcher Motivation ich diese Entscheidungen treffe. Ist es eine Motivation, die Bequemlichkeit, weil ich schon immer so machte oder weil das passt in das Alte hinein? Oder gebe ich dem bewusst eine Richtung? Mhm. Und für mich Selbstwirksamkeit steht auf der anderen Seite von Hilflosigkeit. Therapeutisch gesprochen im Trauma. Wenn wir in eine Situation geraten, in der wir nicht wirken können und diese Situation unerträglich ist, dann erstarren wir. Wenn das jetzt keine lebensbedrohliche Situation ist, sondern eine imaginäre, also ich habe mir irgendwas fantasiert, und das kennt doch jeder, dass du in einem Gespräch bist, in einem Verkaufsgespräch oder in einem Meeting, Coaching, keine Ahnung was, und dann merkst du, wie etwas in dir angesprochen wird und du fester wirst und dann irgendwie daraus möchtest und nicht kannst und dich schämst und dann künstlich wirst, versuchst irgendwas zu basteln daraus, kognitives, jeder hat so seine Strategien, wie er sich rettet. Und Selbstwirksamkeit ist, wenn ich in dem Moment mir bewusst werde, was geschieht und die Strategie, die ich wähle, eine funktionierende Strategie ist aus meinem Wesen heraus verbunden mit mir und nicht kompensatorisch und nicht gegen jemanden.
Absolut, gehe da komplett mit. Also das ist eine Sache, die ich so mitgenommen habe, viel selbstbestimmter mein Leben zu führen und aber auch zu verantworten. Also merken, wenn diese Emotionen kommen, das sind meine, sie nicht bei einem anderen zu lassen. Und dadurch, und das ist ja dieses super Heilmittel, dass ich in Verantwortung gehe, entsteht sofort transparent. Nämlich weiß, aha, ich werde jetzt eng, kann ich dann anders agieren? Das ist so ein sensationelles Wunder, das ich immer wieder hervorheben möchte. Alleine Transparenz, dass es mir so geht, dass ich in der Lage bin zu reflektieren, schafft eine Veränderungsoption. Ich kann mich dann entscheiden, will ich in der Wut bleiben, in der Trauer bleiben, in der Scham bleiben oder mache ich was damit? Und das finde ich ist so, das ist so trivial wie sensationell. Also das ist gigantisch wie ein Apple-Phone und so einfach zum Tun. Es braucht halt nur die Reflexion davor. Was, wenn wir die Zuhörer hören, jetzt haben wir ja auch einige dabei, die den Hoffmann schon gemacht haben. Was ist denn für dich eine weitere gute Empfehlung für das zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung? Also wenn Leute jetzt den Podcast hören und sagen, Mensch, ja, da würde ich gerne weitermachen. Was würdest du noch den Leuten empfehlen? Angenommen, sie haben den Hoffmann gemacht und vielleicht auch den Fresh-Up gemacht. Was machst du selber oder was gibt es an Tipps, wo du sagst, das hilft dir selbst bei der Persönlichkeitsentwicklung?
Es gibt so vieles. Und es ist immer
deine
die
Top 3, deine Top 3. Vollkommen unfair, einseitig, nur aus deiner Richtung. Hier spricht Daria Makin, meine 3 zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
Oh, Farid.
Sonst sage ich meine 3 schon mal, wenn du überlegen möchtest. Guck.
Jetzt sag du deine.
Ich sag meine 3. Also das Wichtigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ist Platz 1, ist der Hoffmann. Das bleibt mein Platz 1. Das zweite Thema ist alles im Bereich Atemreisen, Atemtechniken, holotrophes Atmen, verbundene Atmen habe ich jetzt bei Rüdiger Dahlke gemacht. Also mich mit dem Atmen in bewusstseinsveränderte Zustände steuern oder bringen lassen. Breathwork ist das große Stichwort, halte ich ganz viel von. Und das dritte jetzt als Mann ist es Männerarbeit MKP. Ich habe ein Intensivwochenende gemacht. Carina hat das gleiche gemacht bei Woman Within, also zu den Frauen. Und habe mich mal 4 Tage nur mit dem Thema meiner Männlichkeit und logischerweise väterlich stark geprägte Männlichkeit beschäftigt und zu gucken, was für ein Mann bin ich denn überhaupt? Wie gehe ich mit dem Thema Abenteuer um? Wie gehe ich mit dem Thema Angst um? Wie gehe ich mit dem Thema Scham um? Was für ein Vater bin ich denn überhaupt? Wie gehe ich mit dem Thema Gewalt um? All das waren super Themen, wo ich nochmal so einen richtigen Deep Dive gemacht habe. Und das sind die ganz, ganz großen. Dann habe ich sicherlich noch Platz 4, den sogenannten Noble Man. In England findet der statt. Da habe ich mich mit dem Thema der Weiblichkeit beschäftigt in meinem Leben. Also wie ist mein Sozialverhalten gegenüber Frauen? Von Liebhaber bis Flirter, Fremdgeher, Patriarch, Dominanz, untertänig, devot, kleiner Sohn. Also mir die Rollen anzugucken. Und fand das einfach so sensationell. Und also das sind die großen Seminare. Was ich noch vor mir habe und unbedingt mal machen möchte, ist der Avatar. Den habe ich noch nicht getan. Carina hat den jetzt gemacht. Und ähnlich wie du es über deine Babysitterin gesagt hast, so bekomme ich ja mit, wenn Leute in meinem Umfeld irgendwas machen, wo ich denke, oh, das war aber vorher anders, das will ich auch. Kam Carina vom Avatar zurück, bei der Brigitte Bielek hat sie den gemacht. Und da habe ich gemerkt, das ist nochmal ein großes Kino. Noch fehlt mir der Popo in der Hose, weil ich nicht bereit bin, mich wirklich in einen ganz tiefen Prozess auszusetzen. Aber er steht auf meiner Löffelliste. Also das ist ja meine, das will ich in diesem Leben unbedingt noch tun, Liste. Und ich werde den machen, das ist für mich vollkommen klar. Gleichzeitig brauche ich auch die innere finale Bereitschaft, es zu tun. Weil ich kenne meinen Bockigkeitsanteil, wenn ich so tue, als ob. Und dann bei einem Seminar bin und merke, oh, eigentlich möchtest du woanders sein. Dann gehe ich ja.
Wahrscheinlich wirst du deinem Bockigkeitsanteil genau in dem Seminar sehr gut begegnen.
Das kann gut sein.
Aber Holger schwärmt auch vom Avatar. Es ist gut, dass du damit angefangen hast, weil das machte mir noch einmal bewusst, was ich erst mal sagen wollte. Das kommt immer darauf an, wo du herkommst. Bei mir, in meinem Fokus ist System. Ich finde System ganz wichtig. Und ich liebäugle immer mit Angeboten, die mit Familiensystemen was zu tun haben, ob das Familienaufstellungen sind oder irgendwelche systemische Arbeit, weil ich glaube, keiner von uns ist alleine, wir sind immer ein Teil von und diese Systeme sind komplex und unterschiedlich und man kann das kognitiv vielleicht verstehen, aber nochmal da hineinzugehen und zu fühlen, ist was ganz anderes, eine andere Erfahrung. Und ich komme ja aus einer Geschichte, die... Als ich geboren wurde, hat meine Mutter, ich glaube nach 3 Monaten hat sie angefangen wieder zu studieren. Das heißt, ich wurde der Oma abgegeben tagsüber und Mutter hat Milch abgepumpt und die Oma hat mich gefüttert, also gestillt wohl nicht, aber gefüttert. Und dieser Ursprung an mangelnder Nähe, körperliche Nähe und Verbundenheit mit dem nächsten Menschen, mit meiner Mama. Das führte bei mir über Jahre dazu, dass ich wenig Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen hatte und wenig das in Worte fassen konnte. Und den Zugang dazu fand ich auch in meinem Prozess und der ging über den Körper. Und so
also
wie
Körperarbeit
du
ist Körperarbeit. Fast systemische Arbeit,
genau.
Wie Familienaufstellung und so weiter. Ich halte unglaublich viel von, hätten wir die Plätze 5, 6, 7 noch weiter belegen müssen, also teile ich komplett. Also körperorientierte, da gibt es ja Gestalttherapie und so weiter, Aufstellungsarbeit, systemische Arbeit. Gibt es noch was, was du empfehlen würdest?
Mich interessiert Traumaarbeit.
Traumaarbeit, sehr gut.
Ja. Ich brenne für Traumaarbeit, ja. Weil ich glaube, dass wir alle mehr oder weniger neurotisch traumatisiert sind. Es gibt ein hervorragendes Buch von Bessel van der Kolk zu Trauma. Und er schreibt, dass einen Satz, der ist mir hängen geblieben, keiner muss mit Trauma leben. Da sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit und da sind wir wieder bei Persönlichkeitsentwicklung.
Ja. Gibt's, ich finde es immer so, wir nähern uns langsam so dem Ende der Rubrik, was tust denn du im Alltag? Also ich bin ja großer Anhänger von den Schustern, die nicht die schlechtesten Schuhe haben, sondern ich finde ja Schuster spannend, die selber ordentliches Schuhwerk haben. In unserem weiten Sinne Persönlichkeitsentwicklung, wie leben wir das im Alltag? Ich gehe auch da mal in die Vorlage, dass du vielleicht das leichter justieren kannst. Also ich mache ich sag mal, 5 Tage von 7 mache ich entweder, dass ich morgens meditiere, dass ich morgens Yoga mache, dass ich eine Wim Hof-Atmung mache, irgendwas, was mich innehalten lässt. Oder wie heute Morgen habe ich mit 2 Sachen gestartet. Da habe ich erstmal ein tieferes Buch gelesen, das Briefe an Gott. Und dann halte ich so inne und gucke, okay, was bedeuten die Sätze denn für mich und mein Leben? Sondern ich versuche immer wieder zu reflektieren, wo sind die Anteile, mit denen ich selber zufrieden bin, wo ich unzufrieden bin, was würde ich gerne an mir gerade ändern. Also ich versuche mir immer wieder im Alltag kleine Brücken zu bauen, habe dann einen wunderbaren Freund wie den Stefan Balk, mit dem rede ich dann auf Männerzeitebene zu sagen, was tust du denn gerade? Das kann auch das Thema Ernährung sein, Gewicht sein, Sportlichkeit, Beweglichkeit. Lass mir immer wieder Tipps geben zu, welche Seminare besuchst du denn, um zu gucken, wo kann ich denn weitermachen? Weil das Schöne ist, ich finde, der Weg, der führt ja sofort zu Erfolg. Das ist ja kein Weg, wo man 100 Jahre warten muss. Und gleichzeitig kann man den ewig gehen, weil es immer etwas geht zur Nachverfeinerung. Aber allein schon mit Meditieren oder mit Yoga oder mit so einem großen Instrument wie dem Hofmann starte ich den Weg natürlich mit echt Kraft. Ich lade den schon ordentlich auf. Und das mache ich seit 10, 12 Jahren eigentlich jede Woche mehrfach irgendwas. So. Und manchmal auch nichts. Dann bin ich faul und schlecht im Sinne von, dann bereue ich es auch ein bisschen, weil ich merke, es macht was mit mir. Und dann komme ich aber wieder zurück. Das ist ein bisschen wie McDonald's essen und wieder gutes Essen haben, was wir übrigens gleich haben werden. Also, wie ist so deine Antwort? Wo achtest du als vorbildliche Schusterin auf deine guten Schuhe im Leben, falls du das tust? Ansonsten ist es ein guter Moment für die Selbstoffenbarung.
Ich tue gar nichts.
Doch, natürlich. Ja, ich glaube an den Scheiß nicht.
Nein, natürlich. Ich nutze viele Hofmann-Tools, die ja keine eigentliche Hofmann-Tools sind, sondern das sind Tools, die man im Prozess kennenlernt oder die ich im Prozess kennengelernt habe. Ich bin keine gute Meditiererin. Ich meditiere immer, wenn wir Prozesse haben und das ist oft genug. Aber zu Hause tue ich es nicht. Ich bin zu faul, ich schlafe lieber morgens.
Herrlich, abends. Ich mag deine Ehrlichkeit. Abends. Magst du ein, 2 Tools erläutern, ohne zu viel zu verraten vom Hofmann?
Ja, der eine, den ich sehr hilfreich finde, ist das Bild darüber, dass wir Gedanken haben und Gefühle, die manchmal nicht übereinstimmen. Und dieser Tool heißt, sortiere sie auseinander. Ich sage, was denke ich jetzt? So, was sind meine Gedanken? Was muss ich machen? Was darf ich nicht machen? Und so weiter. Und auf der anderen Seite, was fühle ich denn? Was will ich denn oder was will ich nicht? Und wenn diese 2 Anteile auseinandergenommen werden und klar angeschaut werden, entsteht ein Gefühl von Zentriertheit und Klarheit. Das ist das eine, was ich gerne mache. Ein Tool betrifft zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt Übertragungen. Das heißt im Kontakt mit einem anderen, wenn ich merke, dass der Mensch mich reizt, ärgert, nervt oder dass ich mich kränke, anstatt das bei ihm zu lassen und innerlich denken, er sei so oder so, dass ich schaffe, manchmal situativ, manchmal erst eine Weile später, wenn ich dann zu sehr geladen bin, aber schaffe, mir kurz Notizen zu machen oder durchzudenken. So, was war das jetzt gerade eigentlich? Was ist an ihm, was mich so aufgewühlt hat? Wie erschien er mir? Und an wen erinnert mich das? Weil ich erkenne im anderen immer etwas, was mich in der Kindheit, was mir bekannt wurde.
Sehr gut. Sehr gut, ja.
Und dann die nächste Frage, wie reagiere ich denn eigentlich darauf? Was ist bei mir los? Weil das sind dann meine Muster. Das haben mit, die haben mit dem Menschen nichts zu tun. Der hat nur getriggert. Der ist auch auswechselbar. Und diese Reaktion, die ich darauf habe, wo habe ich die denn kennengelernt? Das bin ja auch nicht ich. Es ist nur ein Schema da, wie ich mich rette. Muss ich das? Ist er das? Und wenn ich diesen Durchlauf mache, dann wird mir klar, das hat meistens mit dem Menschen nichts zu tun.
Mit dem anderen, mit dem du gerade in Mühe und Konflikt bist, sondern eigentlich mit dir selbst und deiner Historie. Ja.
Das ist mein innerer Film.
Absolut.
Und da, das ist eine Verantwortung, die ich trage für meine Reaktionen. Ich liebe Wut. Ich habe meine Wut kennengelernt und ich habe gelernt, dass es wichtig ist, die Wut zu fühlen, anstatt sie wegzudrücken und zu sagen, ich habe keine Wut. Natürlich habe ich Wut. Ich bin ein normaler, gesunder Mensch und ich bin manchmal wütend. Und diese Wut muss raus. Und dann finde ich zu Hause Formen, wie ich die Wut rauslasse, ohne sie auf andere Menschen abzulassen.
Nämlich?
Ich könnte ein Kissen aufs Sofa schmeißen, volle Wucht. Oder aufs Kissen hauen oder wenn ich sehr außer mir gefahren bin, dann kann ich auch ein bisschen Papier zerkritzeln und das zerknullen und in die Ecke werfen. Wichtig ist, dass etwas, was in mir ist, einen Weg nach außen findet.
Ja.
Und das nutze ich gerne, das hilft sehr.
Cool. Cool. Ich habe ja einen eigenen Vortrag gehalten auf so einem Männerkongress zum Thema Wut. Ich bin mittlerweile ein Wutfreund geworden, hat auch der Hoffmann. Ich habe mich so häufig geschämt für meine Wut. Und da hat mir der Hoffmann total geholfen, dass Wut per se gar nichts Verkehrtes ist. Es ist nur ein weiteres Gefühl, das ich habe. Die Scham, habe ich auch später gemerkt, war bei mir, weil ich sie exekutiert habe und dann häufig gegenüber anderen. Also entweder, ich habe ja früher aufs Maul gehauen, richtig, den Leuten. Oder ich habe sie beschimpft, so dass ich mich wieder entschuldigen musste. Dann war Wut mit Scham verbunden. Also ich habe gemerkt, Wut vollkommen für sich gut. Ich muss nur einen Weg finden, sie gut rauszulassen. Und deswegen will ich das noch ergänzen. Ich liebe im Wald schreien, finde ich großartig. Oder meine Familie liebt es zwar nicht so, aber ich finde es gut. Ich mache die Tür bei mir im Schlafzimmer zu und schreie bei mir im Schlafzimmer, wenn ich es nicht bis in den Wald schaffe, weil ich gerade so eine Ladung habe. Was ja bei 3 Kindern durchaus manchmal der Fall sein kann. Ich kann sie mir auch ganz gut erlauben. Und was ich immer tue, immer, ich gucke mir das Gefühl unter der Wut an. In meinem Urteil ist Wut häufig nur ein sogenanntes Sekundärgefühl.
Ja.
Und darunter liegt ein Primärgefühl. Und bei mir unglaublich häufig die Trauer.
Ja.
Und das fand ich ganz spannend, weil dann habe ich kapiert, ich reagiere gerade so, weil ich eigentlich traurig bin, weil ich was anderes möchte, weil ich was versäume, weil ich was nicht bekommen habe. Und dann habe ich mittlerweile Arsch genug in der Hose zu sagen, das würde ich mir wünschen. Und dann kann ich immer noch ein Nein kriegen. Aber ich muss nicht mit dieser Wut so überreagieren, wie ich es vielleicht in meiner väterlichen Linie leider gelernt habe, sondern ich kann die Wut selbst verantworten und mir vor allen Dingen das Gefühl drunter angucken. Aber das ist schon fast wieder ein separater Podcast. Jetzt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, jetzt denkst du bestimmt, boah, diese Daria, die ist ja echt spannend, die möchte ich entweder als Coach haben oder ich will den Hoffmann-Prozess machen. Oder aber ich möchte in das Familienzentrum mit ihr in Kontakt treten, weil ich Themen habe zum Thema Elternarbeit. Wie tritt man am besten mit dir, mit euch? An der Stelle auch nochmal ganz herzlichen Gruß an den lieben Holger, der ja praktisch für mich hier immer mit auf so einem Stühlchen sitzt, als einer der großen Mittreiber des Thema Hoffmann-Prozesses. Wie tritt man denn mit dir und mit euch in Kontakt?
Es gibt eine Homepage, die heißt hoffmann-institut.at. AT ist entsprechend Österreich, weil wir in Österreich arbeiten. Wie du gesagt hast, Hoffmann-Institute gibt es in 14 Ländern.
14 Länder.
Und deutschsprachige Institute sind in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz.
Schweiz auch deutschsprachig? Oder
das ist auch deutschsprachig.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Und wir sagen immer, am besten ist, du machst den Prozess in deiner Muttersprache. Und wenn deine Muttersprache Deutsch ist, da hast du ja eine Auswahl. Und am besten gehst du auf die Homepages und du liest es durch. Und du trittst auch in Kontakt mit dem Institut und fühlst hinein und entscheidest, lässt deinen Bauch entscheiden. Und unsere Seite ist hoffmann-institut.at, Hoffmann mit Doppel-F und einem N. Und da steht eigentlich alles.
Sehr gut, ja. Und für die russischen Kollegen oder jetzt auch alle, du hast ja angeboten, also Ukrainer können noch in die Türkei gehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die Russen können es weiterhin in Russland selber machen, können aber auch gucken, wenn sie innerhalb Europas leben, dass sie an den anderen Plätzen stattfinden. Wie kommt man auf die russische Seite?
Das ist hoffmann-institut.ru.
Ru.
R-U.
Ja. Gut. Und mit dir direkt, wenn jetzt jemand mit dir oder mit Holger arbeiten möchte als Coach, auch über die Page?
Der geht auf die Homepage und da ist eine Telefonnummer. Das ist meine.
Hey, cool.
Ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, meine Berufung von meinem Alltag zu trennen. Also steht da einfach nur meine Handynummer.
Ja,
dann und ich antworte.
Ist das alles so? Ich kann dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das nur empfehlen, wenn du dich jetzt inspiriert fühlst, wenn du merkst, boah, ey, ich habe echt Themen, an die ich rangehen möchte. Ich möchte dieses Thema, was Daria gesagt hat, ich möchte bewusst mein Leben führen. Ich möchte meine Gleise fahren. Ich möchte mir auf die Schliche kommen. Ich möchte meine Themen im Leben erfüllen. Ich will raus aus Traumata oder was immer du hast. Es kostet dich echt nichts. Geh mal in Kontakt und kontaktiere die Daria oder ihr Institut. Oder geh zu einem der Infoabende, die es europaweit gibt. Also auf den Homepages findest du alles. Nur mach was. Hör nicht einfach zu und denk, ja, das wäre mal ganz gut. Das sind so Momente, wo sich dein Leben entscheidet. In Köln sagt man, Schuh, Zähne zusammen. Also ne, beiß die Zähne zusammen, bring deinen Hintern in Bewegung und tu was. Veränderung beginnt immer jetzt. Daria, gibt es noch einen Schlusssatz aus deiner Sicht, den du gerne noch mit auf den Weg geben möchtest?
Du hast den Satz gesagt, Veränderung beginnt jetzt. Und ich würde hinzufügen, und du machst sie.
Ja, sehr gut. Super. Wahrscheinlich werden wir den Podcast so nennen. Das gefällt mir jetzt schon sehr gut, der Satz. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Du bist heute extra aus Freiburg gekommen, hast den ganzen Tag investiert für unser Gespräch. Das berührt mich sehr, dafür danke ich dir. Und ich freue mich, wenn wir beide hier ganz viel für das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Hoffmann in die Welt bringen. Und allerbeste Grüße auf dem Weg an Holger.
Ich danke dir, Farid. Es war mir eine Ehre und Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich danke dir.